Ich hatte letzte Woche schon in der Anmoderation gesagt, dass wir auf der Bundeskonferenz gewesen sind. Eine Konferenz, zu der ich gerne fahre, weil auch immer wieder neue Impulse von dort ausgehen, für mich persönlich, aber auch für die Gemeinden. Und in diesem Jahr war es so, dass die Predigt von unserem Präses Johannes Justus ganz bewusst auch gebeten worden ist, dass wir die ins Land hineintragen. Und ich weiß, dass heute Morgen über diese Predigt in verschiedenen Gemeinden gepredigt wird und sicherlich auch das Bild, was ihr jetzt an der Wand schon seht, in vielen Gemeinden zu sehen ist. Das ist die Präsentation, die wir dann auch von unserem Präses mitbekommen haben. Ich bin mir sicher, es wird nicht eins zu eins die Predigt vom Johannes Justus sein. Weil dann müsste ich sie ablesen und da habe ich eine Schwierigkeit mit. Ich möchte selber auch in dieser Predigt leben. Und so wie wir das heute Morgen schon so verspürt haben, dass hier ein Fluss drin ist. Detlef hat mich gefragt, was ist dein Thema? Er wusste schon, da kommt viel Wasser drin vor. Ute wusste es nicht, aber bei ihr kam dann schon in der Anmoderation sehr viel Wasser vor. Das ist das, was unseren Gottesdienst heute Morgen prägen wird. Lasst mich einen kleinen Einstieg für diese Predigt finden aus der vergangenen Woche. Wir hatten den 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, gefeiert. Ich weiß nicht, habt ihr gefeiert? Ich denke, dieser Tag ist sehr, sehr unterschiedlich besetzt in unseren Köpfen. Manch einer freut sich riesig drüber, endlich kann ich in den Osten unseres Landes fahren, ohne an einer Grenze anhalten zu müssen. Das Land ist erweitert worden, aber es sind auch jede Menge Herausforderungen auf unser Land hinzugekommen. Und selbst wenn wir von einer Einheit sprechen, die ist in den Köpfen noch lange nicht angekommen. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun, damit es kommt. Das Ganze bezieht sich aber nicht nur auf unser Land, das bezieht sich auch auf unsere Kirchen und Gemeinden. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen und wer da so ein kleines bisschen in die Kirchenlandschaft reinschaut, der sieht, dass da viel in Bewegung ist. Und es ist leider nicht nur positive Bewegung. Da ist sehr, sehr viel Herausforderung, die uns zieht in diese Zeit hinein. Ich liebe den Satz, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich liebe diesen Satz. Und ich weiß nicht, wo du dich an dieser Stelle findest, ob du vielleicht siehst, ja, ich sitze hier in der Gemeinde, ich bin dabei, oder ob du dich als Mitarbeiter siehst, als einer, der vorantreibt oder vielleicht im Hintergrund ist. Jeder hat so seine ganz persönliche Position dabei und wir dürfen sicher sein, dass das, was im Wort Gottes drinne steht, Bestand hat. Der Eindruck von Iris, dass wir aus der Kindschaft rauskommen, auch in die Sohnschaft, in dem Bewusstsein, dass das, was Gott für uns bereitet hat, dass wir darin leben. Dass wir da nicht irgendwo denken, naja, das ist für den und das ist für die. Nein, das ist für uns. Und in dem Wachstumsprozess, durch den wir durchgehen, werden wir erleben, dass da immer, immer mehr passiert. Als Jesus auf dem Ölberg stand und die Jünger um ihn herum, da sagte er ihnen, dass er wiederkommen wird. Auch wieder auf den Ölberg. Und er sagt ihnen auch, ich werde euch mit Kraft ausrüsten, damit ihr hingehen könnt, nicht nur in Jerusalem, Samaria, Galiläa, immer, immer weiter. Das Evangelium kam bis zu uns, darüber hinaus noch viel, viel weiter. Jesus kommt wieder. Glaubt ihr das? Manch einer denkt, naja, er kann ja noch ein bisschen warten. Ich habe ja noch gewisse Pläne. Mein Kalender ist noch voll mit Terminen. Ich habe noch Vorstellungen für mein Leben, was noch alles passieren kann. Aber das interessiert Jesus eigentlich nicht. Dann, wenn er wiederkommen wird, werden wir vielleicht überrascht sein, vielleicht auch vorbereitet sein. Lass uns heute Morgen so ein kleines bisschen in der Nähe vom Ölberg bleiben. Ich erzähle gerne aus diesem Land, aus Israel. Es ist ein Land, was mich begeistert hat. In der Zeit, als wir dort im Urlaub gewesen sind, haben wir einiges gesehen, wo wir gedacht haben, oh, das ist eine Stätte, da ist Jesus hergelaufen. Ich weiß nicht, wie viel Staub da mittlerweile draufgekommen ist auf den Weg, den Jesus damals gegangen ist. Das sind ja nun mal schon mal 2000 Jahre dazwischen. Manche Städte gibt es mehrfach, weil man gedacht hat, das könnte hier gewesen sein, könnte da gewesen sein. Aber lasst uns das mal außen vor stehen lassen. Es gibt nahe von Jerusalem einen Berg, der heißt Skopusberg. 826 Meter hoch. Von dort hat man eine klasse Aussicht auf Jerusalem. Da waren wir leider nicht gewesen, aber wir waren auf dem Tempelberg gewesen, wir waren auf dem Ölberg gewesen, wir waren am Toten Meer gewesen. Ich weiß nicht, ob da schon mal einer drin gelegen hat. Legst dich auf den Rücken, brauchst nicht paddeln, gehst nicht unter. Für einen, der nicht gut schwimmen kann, ist das vielleicht so ein Punkt, wo man denkt, naja, probier es mal ganz langsam, aber es funktioniert. Dort von dem Skopusberg hinunter sieht man auf den Tempelberg, der heute so heiß umkämpft ist. Damals stand der Tempel, ein besonderer Platz. Dort hat Salomo den Tempel gebaut. Das war der Platz, an dem Abraham herausgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern und Gott dann im letzten Moment einen Stopp gesetzt hat. Heute steht da die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass da nochmal ein Tempel hinkommt. Das lasse ich mal komplett offen, aber es sind schon Vorbereitungen dafür da, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Aber solange diese Moscheen da stehen, wird das nicht funktionieren. Wir standen auf dem Ölberg und sehen dann herunter auf diesen Tempelberg. Eines der Tore, das Osttor, ist zugemauert worden von einem Sultan, der gedacht hat, wenn ich das Tor zumauer, dann kann Jesus nicht mehr nach Jerusalem einmarschieren, wenn er wiederkommt. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein komisches, zugemauertes Tor Jesus aufhält? Kein bisschen. Aber in der Vorstellung, in der engen Vorstellung eines Mannes, der denkt, ich will hier mein Reich bauen, da die paar Steine, die reichen aus und Jesus bleibt draußen. Dann wurde genau vor dieses Tor ein Riesenfriedhof gesetzt, weil Jesus ja nicht über den Friedhof gehen würde. Man wollte sich so absichern, dass Jesus ja nicht wieder dorthin kommt, von der Stelle, wo er gesagt hat, ich komme wieder. Ezekiel, ihr seht das hier an dem Bild, da oben steht schon die Bibelstelle, war einer, der mit dem Volk damals verschleppt worden ist nach Babylon. Und dort in der Gefangenschaft bekommt er von Gott ein Bild gezeigt. Und dieses Bild möchte ich ausgehend für meine Predigt nehmen. Ezekiel 47 in den Versen 1 bis 3. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser entsprang seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand, und der maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Als ich als junger Mensch diese Stelle gelesen habe, da habe ich mir gedacht, was passiert da? Tempel, Wasser fließt, irgendwohin. Man macht sich so sein Bild, seine Gedanken darum und bleibt dann vielleicht irgendwo nur an dem Punkt stecken, das Wasser fließt und er ist bis zu den Knöcheln drin. Was soll das bedeuten? Wozu kriegt Ezekiel diese Vision? Ich glaube, dass hier der Punkt drin ist, dass Gottes Gnade, seine Kraft und seine Geduld aus dem Tempel ausgehen und hier dargestellt in Form des Wassers. Und wir wissen, dass Wasser das Fließen des Heiligen Geistes auch ist. Übertragen wir das in unsere Zeit heute? Vielleicht fragst du dich, wo fließt das Wasser heute? Wo ist es unterwegs? Wir erleben es hier Manchmal läuft das Wasser hier rein. Hochwasser nennen wir das dann. Aber fließt es auch hier raus? Wo müsste man hingehen, um dieses Wasser, was dort von dem Tempel ausging, zu spüren ist? Es wäre zu schade, wenn wir dabei bleiben, dass es eben nur dort im Tempel von Jerusalem ist. Ich glaube, dass da, wo du und ich, wo wir sind, der Geist Gottes in uns ist, dieses Wasser fließt. Und es soll Menschen um uns herum erreichen. Dieses Wasser fließt, wo Gottes Gegenwart ist. Wo ist das? Während so einer Bundeskonferenz erlebe ich oft, dass man gefragt wird, na, wie läuft's bei dir? Es wäre schön, wenn man immer sagen könnte, ja super, schon wieder 10 Leute getauft, 20 Leute getauft und, Gemeinde wächst, blüht und. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht so gemeint. Wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei mir? Weil wir mit Menschen in Begegnung kommen. Hier, wir können vermuten, dass ein Engel den Hesekiel dort herausgeführt hat, die Messschnur angelegt hat. Heute würden wir vielleicht einen Zollstock mitnehmen oder vielleicht auch noch mehr, so einen kleinen Laserpointer, der dann sagt, da ist die Entfernung 500 Meter. Und man konnte so ein bisschen im Wasser plätschern. Und als ob hier der Engel einen Stopp macht, das Wasser nicht weitergehen würde. Aber es gibt auf jeden Fall mal so eine kleine Barriere, wo es dann nicht weitergeht. Jetzt sollte eigentlich ein Bild hier an die Wand geworfen werden. Da ist es. Wasser fließt und sucht sich seinen Weg. Und wenn ein Hindernis kommt, dann bleibt es auch mal so ein bisschen stehen. Und wenn man vom Tempelberg runter sieht, dann sieht man auch auf den Ölberg. Und in diesem Bild wird das so verglichen damit, als wenn der Fluss, dieser kleine Fluss, am Ölberg erstmal hängen bleibt. Wie so eine Barriere, wo es dann erstmal nicht weitergeht. Und lasst mich das so bildlich mit rübernehmen. Der Ölberg als Berg der Erinnerung. Und jeder, der die Bibel gelesen hat, wer die Evangelien gelesen hat, der weiß, da ist so viel passiert am Ölberg. Ich weiß nicht, wie oft Jesus da zum Ölberg hochmarschiert ist, wie oft er dort oben Erfahrungen mit dem Vater gemacht hat, gesegnet worden ist, gestärkt worden ist, um weiterzugehen, mit den Jüngern, teils ohne den Jüngern. Dort ist der Garten Gethsemane, wo er gerungen hat mit dem Vater. Dort ist der Punkt, wo er zum Himmel emporgefahren ist. Und ich weiß nicht, wie viele Erinnerungen dort gewesen sind, positiver und negativer Art, und wo die Jünger vielleicht auch festgehalten haben und gedacht haben, war das nicht schön da oben? Lass mich eine Stelle hier dazu nehmen aus Sacharja 14, Verse 3 bis 4 und dann noch anschließend 8 und 9. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht. Und an jenem Tag werden seine Füße auf den Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, von Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und dann Vers 8 und 9. Und an jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Jesus kommt wieder und stellt seine Füße auf den Ölberg. Und ich finde das hier schon sehr markant, was dort passiert. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und das Wasser hat freien Durchgang und kann weiterfließen. Und ich weiß nicht, an welchen Stellen du in deinem Leben vielleicht Erinnerungen hast, die aufgespalten werden müssen. Vielleicht sind da Erinnerungen, ganz freudige Erinnerungen, wo du denkst, das würde ich gerne, dass das bleibt, dass sich das nicht verändert. Ihr kennt das vielleicht? Dieser Moment, dieser schöne Moment, man ist in Gemeinschaft, freut sich an dem, was gerade passiert, diesen Moment einfrieren. Kennen wir doch alle, ne? Nur nicht weggehen. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Berg gewesen. Dann lesen wir, und Herr, hier ist gut sein, lass uns 3 Hütten bauen. Wir kennen doch diese Situation, ne? Wo es einfach super ist, wo wir denken, hier bleiben, Besseres kann es gar nicht geben. Wir wissen, diese Hütten sind nicht gebaut worden, die Jünger hatten einen ganz anderen Auftrag, als dort zu bleiben, sie sollten weitergehen. Aber diese Erinnerungen, die können uns manchmal da festhalten, dass der Strom, der vom Tempel ausgeht, gar nicht weiterfließen kann. Gott will, dass dieser Strom weitergeht. Auf der anderen Seite können aber auch ganz, ganz andere Dinge da sein. Enttäuschungen, die uns daran hindern, dass der Fluss des Geistes weitergeht. Manchmal muss man sich ganz bewusst von diesen Enttäuschungen verabschieden. Ganz bewusst sagen, das gehört nicht mehr zu mir. Das, was ich erträumt habe, ist nicht passiert. Es ist komplett was anderes passiert und ich bin enttäuscht worden. Vielleicht sogar von Gott enttäuscht worden. Und in solchen Situationen brauchen wir Trost. Da brauchen wir Zuspruch. Und dann kommt Jesus, setzt den Fuß genau in diese Situation rein. In deine Enttäuschung. Sie kann sich aufspalten, auflösen und der Fluss des Geistes kann weitergehen. Denn da, wo das Wasser, was vom Thron Gottes ausgeht, hinfließt, da entsteht Leben. Und ich fand das Bild, was vorhin bei dem Lied oder überhaupt bei den Liedern heute Morgen dabei war, der Fluss mit der Vegetation links und rechts, das fand ich einfach klasse. Da, wo der Fluss des Geistes hinfließt, da entsteht Leben. Ich werde gleich noch ein Bild verwenden, wo es absolut anders aussieht. In Hesekiel 47 in den Versen 4 bis 10 heißt es dann weiter, und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht durchgehen konnte. Und er sprach zu mir, hast du das gesehen, Menschenkind? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer, auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, denn wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von En-Gedi bis nach En-Eglayim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Ungehindert fließt das Wasser weiter in eine Gegend, die dürr ist. Durch die Wüste. Wir sind damals kilometerlang durch die Wüste durchgefahren. Du hast nichts gesehen, außer trockene Erde. Irgendwo lag dann plötzlich noch ein Skelett rum. Ich weiß nicht, wie lange das da gelegen hat. Wenn die Sonne da die ganze Zeit drauf pritzelt, wenn ein Tier verendet ist, weil kein Wasser da war. Aber wenn das Wasser fließt, dann geht es ungehindert durch. Und ich finde es so wichtig, dass wir den Strom der Gnade durchlassen bis in unsere Herzen. Uta hat es eben erwähnt gehabt, wie oft sind unsere Herzen verhärtet und wir wissen, Wasser kann aufweichen. Das Wasser vom Thron der Gnade weicht auf. Ich habe eben vom Toten Meer gesprochen. Da lebt nichts drin. Man ist gut daran, dass man nichts von dem Wasser in seinen Mund bekommt. Und es gibt überall Schilder, kein Trinkwasser, bitte nicht trinken. Und wenn du das Wasser ins Auge bekommst, dann siehst du erstmal nichts mehr. Hochgradiges Salzgehalt, ist also 30% Salzgehalt im Toten Meer. Und wie wir da gewesen sind, ich weiß nicht, was da einen geritten hat, der ist mit Anlauf in das Tote Meer reingesprungen gehabt und den musste man anschließend rausführen, weil er nichts mehr gesehen hat. Total erstmal die Augen zu. Ich weiß nicht, wie es dem ergangen ist. Eigentlich weiß man, wenn man dorthin kommt, dieser See ist tot. Da ist kein Leben drin. Und Hesekiel sieht, wie der Strom vom Tempel ausgeht, ins Tote Meer hineinfließt und das Gewässer verändert. Es kommt Leben hinein. Es sind plötzlich Fische da und es wird Vegetation drumherum sein. Da, wo Gottes Strom hinfließt, verändert sich die Wüste. Es fängt an zu grünen. Und ich fand das bemerkenswert, dort, wo wir durch die Wüste durch sind und wo Wasser war, da war es grün. Israel sind scheinbar auch Meister im Bewässern. Aber wir brauchen diesen Strom vom Thron der Gnade, der direkt bei uns landet. Und da, wo dieser Strom hinkommt, da kommt Leben hin. Jetzt kommt das zweite Bild in dieser ganzen Situation. Das tote Meer wird lebendig, das ist voller Fische. Ich habe das heute Morgen hier beobachtet, da wo Fische sind, da sind Angler. Jetzt setzt sich keiner mit einer Angel ans tote Meer. Da fährt auch keiner mit dem Fischerboot raus und denkt, ich schmeiß mal die Netze raus. Da kommt nichts raus. Aber wenn ich weiß, da sind Fische, da ist Leben reingekommen, da sind Fische reingekommen, dann kann ich meine Netze ausspannen. Und ich glaube, dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern damals gegeben hat, dass sie hingehen sollen, dass die frohe Botschaft zu geben, lebendiges Wasser auszuteilen, dass es heute noch gilt und dass wir in dieser Zeit, wo wir um uns herum mit unheimlich vielen Herausforderungen leben, wo man manchmal denkt, wie kann man jetzt überhaupt noch Netze auswerfen? Aber da, wo du und ich sind, da dürfen wir Netze auswerfen, weil lebendiges Wasser da ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das wirklich in unseren Herzen haben, dass wir nicht davon ausgehen, auch draußen ist alles tot. Ja, da ist viel tot, aber da, wo du und ich hinkommen, das sind Fische, weil um uns herum Leben ist. Und ich möchte das viel, viel stärker in mein Bewusstsein, in unser Bewusstsein hineinziehen. Du und ich, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, das lesen wir in Korinther nach. Und aus uns soll dieser Fluss herausgehen und Menschen um uns herum sollen von diesem Leben mitbekommen. Wie läuft es bei dir? Ist da nicht nur die Frage an den Pastor, ist die Frage an mich, ganz normal als Person, als Kind, als Sohn Gottes. Wie läuft's bei dir? Bekommt deine Nachbarschaft das mit, deine Kollegen, deine Familie? Sind wir bereit, die Fischernetze rauszuwerfen, um Fische einzuholen? Und wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Aber Gott möchte es durch uns, durch dich an deinem Platz, durch uns als Gemeinde tun, dass wir bereit sind, Netze auszuwerfen in diese Zeit, wo viel Tod zu sehen ist, aber da, wo Leben hinkommt, viele Fische sind, die geangelt werden können. Ich denke, wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Vieles, vieles sieht nicht unbedingt so aus, wie wir uns denken, dass es laufen könnte. Aber genau in diese Situation will Gott reinwirken, möchte er durch dich, durch uns reinwirken. Ich habe Sehnsucht danach, dass die Ströme lebendigen Wassers aus unserem Tempel fließen. Tempel aus dir und mir, aus diesem Gebäude, dass Menschen spüren, wer hier rauskommt. Da kommen Menschen raus, die haben von diesem Wasser getrunken. Und dass wir hinwachsen, die Möglichkeiten Gottes noch viel, viel stärker zu sehen. Ich möchte wieder an das Bild erinnern, als Sohn, als Tochter sind wir Erben und dürfen dieses Erbe in Anspruch nehmen. Jetzt schon. Dürfen das ausleben in diese Zeit hinein. Ich habe Sehnsucht danach, dass meine, dass unsere Beziehung zum Herrn intensiver wird. Dass es normal ist, dass wir seine Stimme hören und dass wir einfach spüren, wo der Strom seiner Gnade hingeht und Menschen erreicht. Und da will ich nicht an dem Punkt bleiben, auf diesen ersten 500 Metern, wo ich bis zu den Knöcheln im Wasser bin, sondern möchte ich schwimmen. Das ist das Bild, was ich so von meiner Jugend an im Blickfeld habe. Schwimmen im Strom der Gnade. Und wenn ich dann rauskomme, dass diese Gnade auch weiterfließt an Menschen um uns herum. Sehnsucht danach, dass dieses Wasser nicht nur hier im Hause ist, sondern aus diesem Haus rausfließt. Durch dich, durch mich, durch uns. Und da, wo wir hinkommen, da wird Leben entstehen. Glaubt ihr das? Ich glaube noch nicht. Da, wo wir hinkommen, da wird Leben entstehen. Vielleicht müssen wir uns das noch viel, viel öfter sagen. Dass dann, wenn du beim Bäcker bist, beim Metzger bist, irgendwo in dem Laden bist, dass da, wo du Begegnungen mit Menschen hast, du in diesem Bewusstsein lebst, ja, hier kommt jetzt Leben von Gott zu dem Menschen, der Jesus noch nicht kennengelernt hat. Und hier knüpfe ich an das an, was Ute vorhin gesagt hat. Das wird keine Überforderung, sondern das wird ganz normal fließen. Denn das, was Gott in uns hineinfließen lässt, das geht weiter. Wenn er, ich übertrage das jetzt mal, seinen Fuß in dein Leben gestellt hat, dann spaltet sich dieser Berg der Erinnerung und das Wasser fließt. Dann bleibt das nicht an der Stelle, wo du meinst, ach, das ist jetzt so ein Hindernis, ich kann doch nicht reden. Das hatten schon Propheten früher gesagt und dann hast du anschließend 60 Kapitel in der Bibel gelesen von demselben Propheten. Ich glaube, Gott will noch Geschichte schreiben in dieser Zeit. Und ich möchte uns ermutigen, lass wirklich zu, dass Jesus seinen Fuß auf den Berg deiner Erinnerung stellt, die dich vielleicht blockieren, damit du weitergehen könntest, damit der Strom der Gnade weitergeht. Aber pack auch das Fischernetz an. Johannes Justus hat das dann deutlich gemacht und hat einmal so drei Fischernetze, die er dann noch zusammengeknüllt hat, vorne in die Reihen geschmissen und hat gesagt, zieht ihm auseinander und haltet euch mal an diesem Fischernetz. Und das ist schon bewegend, wenn man dann so an so einem großen Netz, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das waren, 5 Quadratmeter oder so, Hand an Hand hat, wo Menschen festhalten und sagen, und wir wollen dieses Fischernetz voller Fische aus dem Wasser ziehen. Wir wollen es rausziehen und wir wollen sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen errettet werden. Aber da müssen wir vielleicht unseren Berg der Erinnerung zerstören lassen für. Der sagt, ach, wir haben doch harten Boden, wir haben Menschen, die nichts wissen wollen. Doch, wir haben Menschen, die sehr viel wissen wollen. Und wenn sie uns nicht kennenlernen, wenn sie nicht die Christen kennenlernen, dann holen sie sich das an anderen Stellen. Deshalb, ich möchte mich auch mit dieser Botschaft, das ist nicht nur eine Botschaft für euch, ich habe sie gehört, ich habe sie vorbereitet für heute Morgen, ich möchte uns ermutigen, dass wir bereit sind, als Tempel des Heiligen Geistes in diese Zeit den Strom der Gnade fließen zu lassen. Der geht vom Tempel aus. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Da ist er. Und wenn es da heißt, Gemeinde, ein Auslaufmodell, Fragezeichen, Ausrufezeichen. In dem Begriff Auslaufmodell ist für mich eine Doppeldeutung. Viele hätten gerne, dass Gemeinde eingestampft wird. Einer ist ganz stark dran, der Widersacher, der Teufel will, dass Gemeinde klein kaputt gemacht wird. Da steckt der Begriff Auslaufmodell drin. Aber ich möchte gerne, dass dieser Begriff positiv besetzt wird. Auslaufmodell, da läuft lebendiges Wasser raus in diese Zeit durch dich und durch mich. Und dann kommt das Fragezeichen weg. Dann ist es ein Ausrufezeichen. Ein Auslaufmodell, da läuft die Gnade Gottes raus. Da läuft die Liebe Gottes raus zum Menschen um uns herum. Da sind wir Hoffnungsträger für Menschen, die hoffnungslos sind. Da sind wir Helfer auf dem Weg in die Nachfolge von Jesus. Nimm diese Gedanken mit, bitte. Lass sie weiter bewegen, in unseren Herzen weiter bewegen. Und das, was wir auch vorhaben mit den Projekten, dass wir einfach auch einen Blick dafür haben, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass noch viele, viele Menschen draußen sind, die Jesus nicht kennen. Und die wollen wir erreichen, wollen wir mit der Liebe Jesus erreichen. Und lass die Dinge, die blockieren wollen, lass sie unter die Füße von Jesus kommen. Und dann wird der Strom fließen.